Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Jetzt zählen in verschiedenen Indianersprachen. Und wer sich bis zum Ende die Zahl 6 auf Menomini merken kann, bekommt ein Buch geschenkt. Also aufgemerkt. Niketursita. Ich sag's noch einmal. Niketursita. Wer das in einer halben Stunde noch weiß, kriegt das Buch geschenkt. Oha mitakuyepi. Kerstin lemie naha ampetukile. Wuwapi mitrawa. Ichiprasopi wachi. Hontan wie chotikel wati naha. Oh, mani lila hanska wakacha. Cha oyate lila ota hippi. Cha lila io makpi. Das war jetzt in der Sprache der Lakota. Ich habe gesagt, dass ich Kerstin heiße und aus Hohentan bin. Das ist eine weite Reise bis nach Leipzig für mich. Und ich bin hier, um, in Bayern sagt man immer euch und du, um euch mein neues Buch zu zeigen. Ich bin Indianerbuchautorin. Es gibt sogar Zeitungen, die schreiben schon die neue Indianerbuchautorin. Da bin ich sehr stolz drauf. Genau. Und ich komme zu dem Thema, weil ich natürlich mich in Winnetou verliebt hatte und den heiraten wollte, als ich ein kleines Mädchen war. Dann bin ich schon misstrauisch geworden, weil ich dann die Lieselotte Welskop-Henrich gelesen habe. Das hat mich dann etwas aufgeklärt. Und dann bin ich nach Kanada und habe dort echte Indianer kennengelernt und habe gemerkt, die sind ja ganz anders. Und als Autorin, mein Vater war auch Schriftsteller, wenn man anfängt zu schreiben, da hat man irgendein Bild im Kopf und ich weiß es einfach nicht, warum ich ein Bild hatte von einer Indianerin, die im Schnee kniet und um ihren toten Mann trauert. Das weiß ich nicht. Aber aus diesem Bild ist ein Roman von 1000 Seiten entstanden und man beschäftigt sich dann auch mehr mit der Geschichte. Ich habe auch die Sprache gelernt. Ich kann, glaube ich, sehr gut Lakota im Vergleich zu den Menschen. Es gibt vielleicht noch 2000 Menschen, die fließend sprechen. Und davon leben mindestens 5 in Deutschland. Weil die Deutschen die Sprache ganz gern lernen. Und ich versuche gerade Menomini zu lernen. Das ist verhältnismäßig schwerer. Und besuche halt auch viel bei meinen Recherchereisen dann indianische Freunde. Ich fahre rüber, flieg rüber und habe Kontakt auch mit den Stammeshistorikern. Finde ich wichtig, dass man sich diesem Thema heutzutage über die Mythologie, über die Spiritualität und über den Stamm selber nähert. Und nicht immer wieder diese alten Klischees aufwärmt. Ich veröffentliche im Traumfänger Verlag. Die machen nur Indianistik und zwar neuere Literatur. Und das ist ganz schwierig, das Thema unterzubringen. Und zwar aus folgendem Grund. Die Buchhändler lehnen das ab. Die nehmen zwar die alten Harker-Bände oder vielleicht auch mal einen Karl May, aber weniger neuere Literatur. Und zwar, weil man das den Menschen nicht zumuten kann. Also man wird hier auch ein bisschen mundtot gemacht, nachdem der Mensch vorher da dieses Thema schon gelesen hat. Habe ich mir gedacht, das kenne ich doch. Und zwar aus folgendem Grund. In Deutschland identifiziert man Indianer mit Yakari und Winnetou. Das ist das, was die Leute erwarten. Und wenn man aber über die wahre Geschichte dieser Völker schreibt, dann behandelt man eindeutig einen Genozid, einen Völkermord. Und das kann man Menschen nicht zumuten, weil hier das Thema Folklore einfach zu groß ist. Ja, diese schönen Dinge, die man damit verbindet und nicht so sehr, was da tatsächlich auch an Gewalttaten diesen Menschen gegenüber angetan wurde. Das fand ich ganz spannend, weil ich manchmal immer gedacht habe, meine Güte, wieso komme ich da nicht, warum ist das so schwierig, da reinzukommen? Aber das ist so die Erklärung, dass die Leute nach dem Bekannten greifen, nach diesen Vorstellungen. Ich lese heute aus meinem neuen Roman Donnergrollen im Land der grünen Wasser. Der Titel heißt so, weil mir Donnergrollen das Wort so gefallen hat. Genau, das ist mein schlimmstes Buch, muss ich echt sagen. Also das hat mich bei der Recherche schon gekillt, weil mir gar nicht klar war, als ich so die Idee hatte, das zu schreiben, was da wirklich passiert ist. Weil inzwischen muss man diese Zahlen, wie viele Indianer in Nordamerika umgekommen sind, gewaltig nach oben korrigieren. Man geht inzwischen davon aus, dass dieser Besiedlung des Landes 50 bis 100 Millionen Indianer zum Opfer gefallen sind. Vorher hieß es immer so 7 bis 15 Millionen. Inzwischen werden die Zahlen ganz weit nach oben korrigiert, weil eher die tatsächlich die ersten Siedlungen gekommen sind, die Spanier von zwei Seiten durch das Land sind. Und man weiß heute aufgrund von Untersuchungen, dass die weggestorben sind, diese Völker, wie die fliegen. Weil 100 Jahre später von diesen Siedlungen und Städten, die es zu dem Zeitpunkt gegeben hat, nichts mehr da war. Da sind also ganze Kulturen komplett verschwunden. Und man kann aber über Aufnahmen aus dem, also Satellitenaufnahmen feststellen, wo diese Siedlungen vorher waren und kann dann auf die Bevölkerungszahl hochrechnen. Und man weiß heute, dass das weitaus mehr Menschen waren. Und das beschreibe ich im Donnergrollen. Das handelt ganz früh 1540, wo die Spanier nach Nordamerika sind. 1540, also mal kurz hier in unsere europäische Geschichte. Das ist allerschlimmste Zeit. Ja? Also da waren Menschen nicht freundlich zueinander und diese sind rüber nach Amerika und sind dort auf die indigene Bevölkerung gestoßen. Und das kommt halt auch in dem Roman vor. Und gleichzeitig wollte ich ein Gegenmodell aufzeigen. Und zwar, wie haben die Indianer um 1540 tatsächlich gelebt? Und bin dann gekommen, habe dann gesagt, wir wissen so wenig hier in Deutschland über die Menomini. Und einer meiner allerbesten Freunde, inzwischen mein kleiner Bruder, der Wade Fernandes, ein Wahnsinnsmusiker, der auch oft in Deutschland tourt. Sein indianischer Name ist Wichivin Apis Machwau, der mit dem schwarzen Wolf geht. Der ist eben von diesem Volk und der sagt, uns hat es hier 12.000 Jahre lang gegeben in Wisconsin und die Deutschen wissen gar nichts über uns. Da habe ich mir gedacht, das kann man ändern. Und habe angefangen auch über seinen Kontakt oder auch, weil ich das Volk besucht habe, das hat mich interessiert, da mich reinzuarbeiten, auch in die Mythologie und diese Dinge. Wahnsinnig freundliche Menschen, auch heute noch, ist wenig bekannt. Sie hatten auch kriegerische Auseinandersetzungen mit den Anishinaabe oder mit den Ho-Chunk, aber immer wieder darauf bedacht, dass auch diese Konflikte zu befrieden und im Frieden mit den Nachbarn zu leben, was dann auch dazu geführt hat, dass es gemischte Dörfer gab zwischen Menomini und Ho-Chunk oder Menomini und Anishinaabe. Aber zu meiner Zeit, als mein Roman handelt, ist eben noch nicht alles so friedlich. Es kommt auch bei den Völkern zu Konflikten. Genau. Es ist von der Recherche her, war das sehr mühsam. Ich habe 2 Jahre gebraucht. Ja, einmal, weil die Menomini für mich neu waren. Ich habe bisher eher über Präriestämme geschrieben, über die Lakota oder Cheyenne, Blackfeet. Musste mich da in ein ganz anderes Gebiet reinarbeiten. Was ich aber auch spannend fand, weil ich auch wieder zurückgehen konnte an den Ort meiner Kindheit, weil ich als Kind in Kanada war und Toronto und dort auch mit dem Kanu durch den Algonquin-Park gepaddelt bin und so. Und all diese Bilder. Ja, diese Stille von diesen Seen oder diese Eistaucher, die da sind oder der Sternenhimmel, das ist unvorstellbar schön. Und das kam alles wieder hoch, als ich das Buch geschrieben habe. Das fand ich schön. Und nicht immer nur dieser ewige Wind auf der Prärie. Ja, also ganz andere Sprache habe ich auch hernehmen können. Wer jetzt vielleicht Donnergrollen nicht gerne so liest, weil das so früh handelt oder es handelt auch über Waldlandvölker. Das andere Volk, was vorkommt, sind die Choctaw im Süden der USA, im Delta des Mississippi-Flusses. Der kann gerne dann, da liegen meine Bücher dann hinten auch, mit einem anderen Buch anfangen. Die sind ein bisschen harmloser, mehr Abenteuerromane. Das hier ist ein Gesellschaftsroman. Also diese Veränderungen, was das in Nordamerika was das geführt hat. Genau. Aber ich will ja nicht gleich alle abschrecken. Deswegen lese ich jetzt eine Szene vor. Ganz harmlos bei den Menomini. Das einzig Schwierige bei den Menomini sind die Namen. Ich habe mühsam suchen müssen, Namen zu finden, die sich ein Deutscher überhaupt merken kann. Weil wenn ich so anfange mit Bichivina Pismach, wow, dann ist das nach 2 Sätzen wieder weg, der Name. Das gleiche mit den Cheyenne. Ich habe mal eine schlechte Kritik bekommen, weil ich nehme auch oft deutsche Namen her, weil die indianischen Namen so schwierig sind in den Sprachen. Warum ich nicht die Höflichkeit hatte, Cheyenne-Namen herzunehmen. Da muss ich sagen, ich war sehr höflich. Weil es gibt Stämme, die finden das gar nicht lustig, wenn man ihre Namen hernimmt. Und bei den Cheyenne ist das zum Beispiel auch so, dass man nicht einfach irgendwelche Namen hernehmen darf. Und wenn ich die Sprache nicht kann und mir irgendwelche Namen ausdenke, und dann vielleicht die Grammatik gar nicht weiß, dann kann ich da viel falsch machen. Das heißt, wenn ich's mache, dann frag ich. In dem Roman zum Beispiel habe ich um Erlaubnis gebeten, diese Namen hernehmen zu dürfen. Und für den deutschen Leser ist halt auch manchmal einfacher, wenn jemand viele Feinde heißt, weil dann weiß er, der Mensch ist gefährlich. Und es geht los bei der Ernte des Wildreises bei den Menomini. Machwau, der schwarze Wolf, stieß das Kanu langsam durch die grünen hohen Halme des wilden Reises, die überall in Ufernähe des Manomesipia, des Wildreisflusses, im Wasser wuchsen. Der Fluss hatte sich an dieser Stelle so verbreitert, dass er fast wie ein See anmutete. Noch waren die Bäume voller Laub, so dass der Fluss in einem glitzernden Grün schimmerte, gemischt mit den Farben des nahenden Herbstes. Wolkenfetzen bewegten sich darüber hinweg und eine leichte Brise wehte über das Wasser und ließ die Halme des Wildreises rauschen. Machmau benutzte zum Vorankommen einen langen Stock, mit dem er das Kanu vorwärts stieß. Langsam, fast meditativ, steuerte er das Kanu zwischen den Halmen hindurch. Es war Pawahan Kisok, jener Mond, in dem das wilde Korn von der Ähre geschlagen wird. Noch war es tagsüber warm, doch einige Bäume hatten bereits begonnen, ihr Farbkleid zu wechseln. Machwaus Haut glänzte in den dunklen Braunton einer Kastanie und sein langes Haar fiel wie das Gefieder des schwarzen Raben über seinen Rücken. Es glänzte leicht, denn er schmierte das Haar mit Fett ein, so wie es bei ihnen Gewohnheit war. Er zählte um die 20 Winter und sein Körper war schlank und sehnig, seine Lenden nur von einem kleinen Schurz bedeckt. Sein rundes Gesicht war ebenmäßig, ohne die Falten eines entbehrungsreichen Lebens, überstrahlt von zwei blitzenden schwarzen Augen, die von winzigen, freundlichen Lachfältchen umgeben waren. Jana, hör sofort auf zu lachen. Ich sehe dich kichern. Vor ihm knieten seine Schwester Kemenanuki, Regenfrau, und seine Mutter Nepewinuki, Wassergeistfrau. Seine Schwester hatte den zierlichen Körper eines Mädchens, das noch nicht zur Frau geworden war. Sie zählte erst 13 Winter. Sie hatte das gleiche freundliche Gesicht wie ihr Bruder und ebenso schwarze Haare, nur dass sie bei dem Mädchen bis weit über den Rücken fielen. Die Mutter war älter, mit Runzeln und Falten im Gesicht, die ihre eigenen Geschichten erzählten. Auch sie war schlank, fast hager, und ihre Hände zeugten von harter Arbeit. Beide Frauen trugen Kittel aus weichem Leder, die über den Schultern von zwei Trägern gehalten wurden. Sie arbeiteten flink und harmonisch zusammen, als hätten sie diese Aufgabe schon oft gemeinsam erledigt. Eine bog die Halme mit einem Stab über die Bordwand des Kanus, während die andere mit einem Schläger aus Zedernholz den Wildreis von den Halmen schlug. Die hellgrünen Körner fielen auf den Boden des Kanus, viele landeten auch einfach im Wasser und bildeten die Saat für die nächste Ernte. Die Frauen blieben still, als sie sich ihrer Arbeit widmeten. Manchmal schwamm eine aufgeschreckte Ente vor ihnen davon und jedes Mal war der Krieger versucht, nach seinem Bogen zu greifen, der am Boden des Kanus zur Verteidigung bereit lag. Die Enten und Gänse hatten Fett angesetzt für ihre lange Reise in den Süden. Auch sie wären eine willkommene Beute. Mit seinen Lippen deutete Machwau auf einige Enten, die arglos zwischen den Halmen davonschwammen. Die Wakayo sind so fett, dass sie kaum fliegen können. Sie wären ein guter Braten. Seine Schwester hielt kurz inne, um in Richtung der Enten zu blicken. Ein Lächeln erhellte ihr Gesicht, als sie sich auffordernd zum Bruder umdrehte. »Warum jagst du sie nicht? Sie wären eine schöne Abwechslung zum Hirschfleisch.« Ihr rundes Gesicht strahlte vor Aufregung. »Meinst du?« Der Krieger grinste, als er den hungrigen Blick seiner Schwester sah. Aber auch die Mutter schien von der Idee ganz angetan zu sein. Er nannte sie respektvoll »Näher«, während seine Schwester sie noch in der Kita-Sprache mit Mama anredete. Es war nicht üblich, sich beim Namen zu nennen, sondern man wählte die Verwandtschaftsbezeichnung, um zu zeigen, dass man mit Madge Awatok, dem höchsten spirituellen Wesen, verwandt war. So nannte Mahwao seine kleine Schwester stets Nekoksime, wäre meine kleine Schwester, und sie rief ihn Nekne, großer Bruder. Die Frauen hielten in ihrer Arbeit inne, als Mahwao mit einer ruhigen Bewegung nach seinem Bogen griff. Das Kanu glitt still durch das Wasser und schaukelte schließlich sanft hin und her. Die Enten ließen sich nicht stören, sondern gründelten nach Futter. Auch sie suchten nach dem wilden Korn. Ein wohlgezielter Pfeil traf eine Ente durch den Körper, während die anderen aufgeschreckt davon flatterten. Sofort nahm der Mann den Stab wieder auf und stakste das Kanu in Richtung der Beute. Die Schwester griff nach dem Vogel und zerrte ihn ins Kanu. Ihre Augen funkelten vergnügt, als sie sich zu ihrem Bruder umdrehte. »Ich werde sie dir braten.« »Und ich lasse dich auch mal abbeißen«, bot Mahwao großzügig an. Ein kleiner Schatten verdüsterte das Gesicht des Mädchens und Mahwao lachte dunkel. »Also gut, vielleicht auch zweimal.« Oder er zögerte, um seine Schwester ein wenig zu necken. »Oder ich erlege noch eine.« »Noch eine, noch eine«, rief seine Schwester aufgeregt. Sie zappelte hin und her und Mahwao balancierte das Kanu vorsichtig aus. »Hey, wir werden die ganze Ernte verlieren, wenn du weiter hier herumhüpfst. Sitz still!« Das Kanu lag schon tief im Wasser, denn die Frauen hatten bereits einen wahren Berg an Wildreis geerntet. Gehorsam kniete sich Kimena Nuki hin und Mahwao tauschte einen belustigten Blick mit seiner Mutter. In aller Ruhe nahmen sie ihre Tätigkeit wieder auf, denn es würde eine Weile dauern, ehe sie auf die nächsten unvorsichtigen Enten stoßen würden. Der Krieger lenkte das Kanu durch die hohen Halme und blinzelte, als die tiefer stehende Sonne ihn blendete. In einiger Entfernung sah er ein weiteres Kanu, das von einem seiner Freunde gelenkt wurde. Es war Awesaneskas, Bärenkralle, der mit seiner jungen Frau unterwegs war. Sie war im Frühjahr von einem anderen Dorf zu ihnen gestoßen. Sie hieß Regen auf dem Wasser und gehörte dem Kranich-Clan an, während ihr Mann ebenso wie Mahwao und seine Schwester dem Bären-Clan angehörten. Seitdem der Ahnherr ihres Volkes, der große weiße Bär, aus seiner Höhle emporgestiegen war und sich in einen Menschen verwandelt hatte, wurde die Blutlinie der Clans über den Vater bestimmt. Der Bärenclan war der älteste Clan. Aus ihm wurden immer die Sprecher des Volkes und die Häuptlinge erwählt. Mahwao gehörte zum Bärenclan, so wie sein Vater vor ihm und dessen Vater vor. Ihre Linie konnte bis zu dem Ahnherrn zurückverfolgt werden. Es war nicht möglich, einen Angehörigen des gleichen Clans zu heiraten und meist lebten die Familien eines Clans in einem Dorf zusammen, sodass eine junge Frau das Dorf verlassen musste, wenn sie heiratete. Mahwao wusste, dass andere Stämme dies ungewöhnlich fanden, denn meist wurde die Blutlinie dort über die Mutter bestimmt. Aber die Menomini, die Menschen des wilden Reises, stellten ihr Erbe nicht in Frage. Sie folgten ihren Traditionen, so wie Madge Awatok es von ihnen seit Urzeiten erwartete. Deswegen hießen sie auch Kiesh Macheteok, die Ältesten. Ihr Leben wurde bestimmt aus den Notwendigkeiten des Lebens, dem Verlauf der Jahreszeiten und den Zeremonien, die es für alle Bereiche des Lebens gab. Durch sie war es möglich, mit den Geistern zu sprechen und um Schutz vor der Unbill der Natur zu bitten. Nur durch Schutzgeister und Talismane war es möglich, den verheerenden Kräften zu entgehen, die allerorts auf einen lauerten. Selbst vor der Ernte des wilden Reises hatte er um Schutz gefleht, denn in den Seen und Flüssen lauerte sonst die gehörnte Schlange Mexikenupik, die nur zu gern Kanus umwarf und die Insassen unter Wasser zerrte, um sie aufzufressen. Niemand wagte sich auf das Wasser hinaus, ohne vorher um Schutz gebetet zu haben. So, und der Mahwao, der beschließt mit seinen Freunden eine Reise in den Süden zu tätigen und um Kupfer zu tauschen, weil die Menomini haben Kupfer gefunden, haben das auch bearbeitet und haben da auch Kunstgegenstände hergestellt oder Messerklingen zum Beispiel draus geschmiedet, wobei sie es nicht wirklich mit Hitze bearbeitet haben, sondern mit Kraft, also mit Steinen zum Beispiel geklopft haben. Aber es war eine gute Handelsware und damit wollen die in den Süden gehen. Aber um in den Süden zu gehen, müssen sie diese Kupferstücke erstmal finden. Jetzt lese ich eine kurze Szene vor, einfach um auch zu zeigen, ist in dem Roman ist ja auch sehr viel Action. dass nicht immer alles nur so friedlich war, auch bei den Menomini nicht. Und der bricht also auf, der macht Wow mit zwei Freunden, mit dem Western Escass und einem anderen Krieger, der heißt Wako. Und um diese Kupferstücke zu suchen. Am nächsten Tag ehrten sie erst die Geister mit einem Tabakopfer, ehe sie sich auf die Suche nach den grünen Steinen machten. Wako hatte sich unsichtbar gemacht und versteckte sich am hochliegenden Ufer, um mögliche Feinde auszuspähen. Die anderen suchten den Fluss ab und fanden bereits nach kurzer Zeit die seltsamen grünen Steine, die im Süden eine so wertvolle Handelsware darstellten. Umsichtig verstauten sie die Fundstücke in den Wildlederbeuteln, die sie mitgebracht hatten. Machwao streckte manchmal seinen Rücken, denn ständig in gebückter Haltung nach den Steinen zu suchen war anstrengend. Nach den Arbeiten an seinem Kanu und dem langen Paddeln spürte er jeden einzelnen Muskel im Leib. Dann ertönte völlig unvermittelt der Warnruf ihres Freundes. Nachdem der Vormittag so ruhig verlaufen war, riss er die Freunde aus ihrer geruhsamen Suche nach dem Stein des weißen Bären. Mit einem Hechtsprung rettete sich Machwao an das Ufer, während Wapus noch völlig irritiert im Fluss stand. Nur Awessan Eskas hatte sich ebenfalls in Sicherheit gebracht. »Geh in Deckung«, schrie Machwao voller Angst seinem Freund zu. Endlich reagierte Wapus und suchte hinter einem Felsen Deckung. »Was ist los?«, rief er besorgt. Seine Augen waren rund, als er sich vorsichtig nach allen Seiten umsah. »Keine Ahnung«, schrie Machwao zurück. »Wako hat uns gewarnt.« Erste Pfeile schlugen unvermittelt in der Nähe der Männer ein und alle duckten sich in die Deckung von Felsen oder Bäumen. So viele Feinde konnten es nicht sein, denn die Pfeile waren zählbar, nichtsdestotrotz gefährlich. Dann ertönte ein verzweifeltes Gurgeln und Stille breitete sich über den Arm des Flusses aus. Machwao wagte sich aus der Deckung und rannte in Höchstgeschwindigkeit auf die Böschung zu. Dann hechtete er kopfüber in ein Dickicht hinter einem umgestürzten Baumstamm und schnappte nach Luft. Jetzt würde ihn sicherlich ein tödlicher Pfeil treffen. Er wartete mehrere Atemzüge, doch nichts geschah. Erst dann wagte er es, sich vorsichtig auf den Bauch zu drehen und die Umgebung in Augenschein zu nehmen. Wo waren die Feinde? In einiger Entfernung beobachtete er, wie jemand durch den Wald schlich. Ohne zu denken, erhob er sich aus der Deckung und bewegte sich in Richtung des Feindes. Er verschwendete keinen Gedanken daran, um wen es sich handelte, denn hier ging es nur darum, seine Freunde zu retten. Nach wenigen Schritten hatte er den Fremden eingeholt und mit einem furchterregenden Schrei warf er sich auf ihn. Genauso überrumpelt versuchte der fremde Krieger, ihn abzuschütteln. Doch Machwao hatte seine Kriegskeule erhoben und schlug erbarmungslos zu. Er fühlte nichts außer dem Willen, seine Freunde zu retten und selbst zu überleben. Kurz musterte er den Feind, den er mit einem kräftigen Schlag seiner Keule getötet hatte. Ja, er war jung, vielleicht in seinem Alter. Und er schien vom Volk der Anishinaabe zu sein. Warum auch wagten sie sich in die Jagdgründe der Menomini? Abgesehen davon, dass die Menomini gar nichts dagegen hätten, wenn Anishinaabe hier in der Gegend auftauchten. Die Häuptlinge suchten nach Möglichkeiten des Friedens mit allen benachbarten Völkern. Kurz wallte das Mitleid in Machwao hoch, einen so jungen Feind besiegt zu haben. Aber er war angegriffen worden und hatte keine andere Wahl gehabt. In einiger Entfernung hörte er den Siegesschrei von Wako, dem Fuchs, und er dankte es seinem Freund, dass er sie alle gewarnt hatte. Es war umsichtig gewesen, dass er angeboten hatte, über sie zu wachen. Machwao lief zum Flussufer zurück und gab mit Zeichen zu verstehen, dass Wapus und Awessan Eskas gefahrlos aus dem Wasser kommen konnten. Sein Freund Awessan Eskas, Bärenkralle, war verletzt und kam nur langsam aus der Deckung eines Felsens hervor. Ein Pfeil steckte in seiner Schulter und sein Gesicht war schmerzverzerrt. »Ho, wo sind denn diese Feinde so plötzlich hergekommen?« Machwao lachte dunkel, als die Erleichterung ihn übermannte. Er hob die Hände in einer Geste der Unwissenheit. Hoppla. Ich habe sie auch nicht bemerkt. Gut, dass Wako so aufmerksam war. Moment. Danke. ich hatte vorher schon eine Lesung mit Kindern. Ich habe sie auch nicht bemerkt. Gut, dass Bako so aufmerksam war, sonst würden wir jetzt nicht mehr hier stehen. Lass mich dir helfen. Aber Esanescas ließ sich in den Kies plumpsen und ähnelte nun wirklich einem kleinen Bären, der sich die Wunden leckte. Auf seiner Stirn sammelte sich trotz der Kälte Schweiß und er atmete keuchend. Fast sah es aus, als würde sein Geist ihn gleich verlassen. So, das waren jetzt mal zwei Szenen. Danke. Die andere Protagonistin ist Maisblüte vom Volk der Chokta. Und es geht also immer um diesen Machwao oder um diese Maisblüte. Und da gibt es noch einen spanischen Edelmann, der heißt Juan de Anasco, in dessen Gefangenschaft Maisblüte kommt. Und die Handlungen von diesen Menschen, die verknüpfen sich auf spannende Weise. Es ist eine düstere Geschichte. Manche meinen, das ist mein schlimmstes Buch, aber auch mein ehrlichstes Buch, mein spannendstes Buch. Irgendein Kritiker hat geschrieben, mein bestes Buch. Also das ist mein bestes Buch, das gefällt mir jetzt auch. Das dürft ihr gerne lesen oder auch meine anderen Bücher. Wenn jetzt noch einer eine Frage hat zu mir oder zu meinen Büchern, kann er die gerne stellen. Ansonsten ist mein Stand da hinten, wo die Indianerin hängt, E404. Also das ist hier gleich ums Eck. Da stehe ich weiter und beantworte gerne Fragen. Vielen Dank.
Sie haben auch gerne die Möglichkeit, da drüben ist ein freier Tisch neben Ihren Büchern dort, genau. Und da können Sie auch noch Fragen beantworten, genau. Wenn Sie möchten, eine halbe Stunde lang.
Ah, also ich darf mich da noch zu meinen Büchern setzen. Also wer noch etwas wissen möchte, der darf da ums Eck kommen. Genau, vielen Dank.
Danke Ihnen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.